Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Was wir gerne essen, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und es ist wohl zum Teil von unseren Genen abhängig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Wissenschaftsteam aus den USA. Es hatte schon früher mehr als 800 Regionen im menschlichen Erbgut identifiziert, die eine Rolle bei der Nahrungsaufnahme spielen. Für diese Regionen hat es dann bei über 500.000 Testpersonen untersucht, ob die Gene mit Geschmacksvorlieben, Essgewohnheiten oder Gesundheit zusammenhängen. Ergebnis: Fast 2/3 der untersuchten Erbgutstellen beeinflussten, wie wir den Geschmack von Essen wahrnehmen und welche Geschmacksrichtung wir mögen. Und als Folge auch, wie viel Lebensmittel mit diesem Geschmack wir zu uns nehmen. Am deutlichsten galt das für Salz, Wasser, Fisch, Alkohol und Obst. Für die unterschiedliche Geschmackswahrnehmung sind verschiedene Versionen der betroffenen Gene in den Riech- und Schmeckrezeptoren verantwortlich. Als nächstes wollen die Forschenden untersuchen, welche Rolle die Gene im Belohnungssystem des Gehirns spielen. Sie hoffen, dass ihre Forschungsergebnisse es in Zukunft leichter machen, sich ganz individuell gesünder zu ernähren. Das Thema Hitzeschutz sollte von allen Menschen in Europa ernst genommen werden. Aus Sicht eines spanischen Forschers zeigen mehr als 60.000 Hitzetote im letzten Jahr, dass das Wissen über die nationalen Hitzepläne und ihre Wirksamkeit aktuell nicht reicht. Das hat Josep Anto der Zeitung Welt gesagt. Der Spanier hat an einer Studie mitgewirkt, die davon ausgeht, dass es in den nächsten 7 Jahren jedes Jahr im Schnitt 68.000 Hitzetote in Europa geben wird. Bis 2050 könnten es sogar 120.000 pro Jahr werden, wenn keine wirksamen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Anto weist darauf hin, dass Deutschland mit über 8.000 Hitzetoten letztes Jahr von den europäischen Ländern am drittschlimmsten betroffen war. Es sei also nicht nur der Süden betroffen. In Deutschland gibt es aktuell keinen nationalen Hitzeschutzplan. Das Gesundheitsministerium hat aber einen angekündigt, der noch diesen Sommer zum Einsatz kommen soll. Geplant sind zum Beispiel bundeseinheitliche Empfehlungen für Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste und dass Ärzte und Ärztinnen besonders anfällige Menschen vor Hitzewellen warnen. Wir kennen Weizen, Roggen, Gerste, aber was ist mit der dicken Trespe? Nie gehört? Das könnte daran liegen, dass diese uralte Getreideart sehr selten angepflanzt wird. Sie ist sogar vom Aussterben bedroht. Die dicke Trespe ist zwar durch eine EU-Richtlinie geschützt, aber Forschende aus Bayreuth glauben, wirklich erhalten kann man sie nur, wenn sie genutzt wird. Die Forschenden haben deshalb das Getreide auf einem Lehrgelände angebaut und zusammen mit einem Nahrungsmittelunternehmen getestet, ob sich das Getreide als Malz zum Bierbrauen eignet. Ihr Ergebnis? Ja. Sie haben 45 Liter Pilz und 40 Liter Hefeweizen hergestellt. Die beiden Craft-Biere kamen der Uni Bayreuth zufolge bei einer Verkostung diese Woche gut an. Bierproduktion könnte also ein Weg sein, diese Getreideart zu retten. Auch bei Walen gibt es offenbar Muttersöhnchen. Forschende aus Großbritannien haben bei rund 100 wildlebenden Orcas beobachtet, dass manche Männchen deutlich weniger Narben von Kämpfen mit anderen Orcas hatten. Diese Walmännchen hatten eins gemeinsam. Sie lebten im Familienverbund mit ihrer Mutter als Leittier. Und die Mutter hatte die Wechseljahre schon hinter sich. Die Forschenden vermuten, dass die Orca-Mütter nach der Menopause ihre Söhne gezielt beschützen, ihre Töchter aber nicht. Das könnte am Fortpflanzungsmuster der Wale liegen. Weil die Söhne mit mehreren Weibchen Nachwuchs haben können, geben sie auch die Gene ihrer Mutter stärker weiter. Und Walmännchen paaren sich mit Weibchen einer anderen Herde und diese Herde übernimmt dann auch die aufwendige Aufzucht der Orca-Kälber. Mit Söhnen können Walmütter also quasi Kosten auslagern. Die Forschenden sagen, ihre Erkenntnisse könnten vielleicht auch erklären, warum es überhaupt Wechseljahre bei manchen Walarten und bei Menschen gibt. Wenn Weibchen oder Frauen sich nicht mehr fortpflanzen, haben sie mehr Energie, um ihre Erfahrungen und ihr Wissen für ihre soziale Gruppe einzusetzen. Sauerkraut, Apfelessig oder Joghurt enthalten besonders viele Bakterien, die als gut für den Darm gelten. Man nennt sie auch probiotische Lebensmittel. Es gibt aber auch präbiotische Lebensmittel. Die enthalten Ballaststoffe, von denen sich die nützlichen Darmbakterien ernähren. Forscher aus den USA haben jetzt die 5 Lebensmittel mit den meisten Präbiotika darin identifiziert. Es sind Löwenzahnblätter, Artischocken, Knoblauch, Lauch und Zwiebeln. Verschiedene Studien hätten gezeigt, dass Präbiotika sich positiv auf den Blutzuckerspiegel, die Nährstoffaufnahme, die Verdauung und das Immunsystem auswirken. Fachleute empfehlen, pro Tag mindestens 5 Gramm Präbiotika zu sich zu nehmen. Das wäre zum Beispiel eine halbe Zwiebel. Die Forschenden haben fast 9000 Lebensmittel auf ihren Präbiotika-Gehalt untersucht. Deutlich weiter unten auf der Liste landeten Produkte aus Weizen. Gar keine Präbiotika sind in Milchprodukten, Eiern, Öl oder Fleisch enthalten. Die Fachleute sagen, in Zukunft müsste man auch noch besser erforschen, wie Kochen oder andere Zubereitungsweisen den Präbiotika-Gehalt von Lebensmitteln beeinflussen. Von der Steinzeit bis in die Eisenzeit haben viele Kulturen ihre Toten in Hügelgräbern bestattet. In den Steppenlandschaften, die Osteuropa mit Asien verbinden, sind viele dieser Grabhügel noch erhalten. Zum Teil werden sie als Heiligtum verehrt, zum Teil sind sie zu Denkmälern oder Freilichtmuseen geworden. Ein internationales Biologieforschungsteam sagt jetzt, auch die Natur profitiert davon, dass die Hügelgräber noch existieren. Auf ihnen wachsen nämlich oft noch genau die gleichen Steppenpflanzen wie zu der Zeit, als sie aufgeschüttet wurden. Die Forschenden haben mehr als 1000 Hügelgräber von Ungarn bis in die Mongolei untersucht und dort auch viele fast ausgestorbene Pflanzenarten gefunden. Das Team sagt, wenn die Hügel eine spirituelle oder kulturelle Bedeutung hatten, war das für ihren Erhalt ähnlich wirksam, wie wenn sie in Naturschutzgebieten standen. Es sei wichtig, die Hügelgräber als Biodiversitätsinseln auch in Zukunft nicht umzupflügen oder abzumähen. Dabei könnten kulturelle oder spirituelle Werte helfen.
Deutschlandfunk Nova.